Übersetzung der Predigt vom 6.6.2020 von Gennadi. Das Thema ist Gleichnisse. Heute lasst uns, liebe Geschwister, über die Gleichnisse nachsinnen. Nehmen wir den Spruch aus Lukas 15,1. Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er es sich auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird da Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Und weiter, und dann kommt das nächste Gleichnis, und nach diesem noch ein Gleichnis. Hier aber steht nicht: Ich erzähle euch ein paar Gleichnisse, sondern er sagt aber zu ihnen dies Gleichnis. Also, es sieht so aus, dass das Gleichnis aus drei Teilen besteht. Wir betrachten erstmal das erste, später auch alle anderen Teile dieses Gleichnisses. Wenn man Gottes Wort betrachtet, das ruft höchsten Jubel hervor. Wie vielfältig, unausschöpflich es ist. Gebt zu, es kommt oft vor, dass man Gottes Wort liest und plötzlich merkst du, dass die bekannte Stelle, die man schon fast auswendig kennt, öffnet sich von einer neuen Seite, die man früher nicht gemerkt hat. Noch eine Welt bei der Betrachtung. Auch wunderbar, wenn wir die Schriftstellen in der Auslegung verschiedener Evangelisten vergleichen. Evangelisten waren unterschiedliche Menschen. Sie unterscheiden sich in der Ausbildung, Erziehung, Schriftkenntnissen und so weiter. Bei dem Vergleichen der gleichen Momente ist es uns leichter, in der Realität zu verstehen, wie es in der Wirklichkeit gewesen war, in der ganzen Länge und Breite. Diese Evangelisten sahen Jesus lehrend, wundertuend, wieder auferstehend, und jeder hat das, was er gesehen hat, nach seiner Art aufgenommen. Deswegen ist es leichter, darüber zu urteilen, wie es in der Wirklichkeit war, indem wir vergleichen. Und weiter schauen wir uns den Kontext an, über was Jesus die eine oder anderen Wörter sagte, zu welchen Zeiten, an welchem Ort. Und sehr oft stellt sich heraus, dass unsere Kenntnisse über bestimmte Dinge erst in der Grundstufe sind. Das heißt, wir haben was in den Predigten gehört und so weiter. Man erzählt uns was, und wenn wir diese Stelle lesen, haben wir einen Stereotypen darüber. Und in der Wirklichkeit, wenn man einen anderen Prediger hört, zeigt er die gleiche Stelle von der ganz anderen Seite. So tief ist das Wort des Herrn. Wenn wir über die Gleichnisse reden, und Gleichnis ist doch immer ein analoges Bild. Gutes Beispiel dafür ist, um die Vielfältigkeit zu sehen, zum Beispiel das Gleichnis über die Steuer und den Kaiser. Als man Jesus gefragt hat, ob man dem Kaiser Steuer abgeben soll. Des Öfteren antworten die Menschen auf die Frage: Was soll man den Herrn abgeben? Ehre, Lobpreis, Dienst, Zehnten, Zeit und so weiter. Alle diese Antworten sind richtig und alle sind ehrenhaft. Aber das Problem besteht darin, dass alle diese Antworten sind nicht darüber, worüber Jesus redete. Sie sind zweitrangig, weil Jesus absolut was anderes sagte. Er sagte: Zeigt mir den Denar. Wessen Abbild ist auf der Münze? Auf der Münze war des Kaisers Abbild. Das heißt, die Münze gehörte dem Kaiser. Das bedeutet, dass man die Münze, die soll man demjenigen abgeben, wem sie gehört. Dem Kaiser gebt des Kaisers ab und Gott gebt Gottes ab. Früher, besonders in meinem frühchristlichen Leben, dachte ich nicht besonders tief nach. Es war mir alles klar. Was war klar? Dem Kaiser des Kaisers, dem Gott Göttliches. Zum Beispiel dem Kaiser was Materielles und dem Herrn Geistliches. Und mehr und tiefer forschte man nicht mehr nach. Und wenn man sich vertieft, was muss man dem Herrn abgeben? Dem Gott muss man abgeben das, was ihm gehört. Natürlich können wir sagen, dem Herrn, dem Gott gehört alles. Unserem Gott gehört alles. Die ganze Schöpfung ist seins. Man kann auch so sagen. Aber hier betrifft es den konkreten Fall, wo er antworten musste. Auf was ist das Ebenbild Gottes abgebildet? Auf dem Menschen, auf uns. Wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Die Antwort von Jesus war, gebt euch selbst dem Gott hin. Weiter hören wir ein Gleichnis über ein verlorenes Schaf. Wir waren selber vor kurzem solche verlorenen Schafe gewesen. Der erste Sinn, der sich für uns im Gleichnis öffnet, das ist der Sinn des guten Vaters. Des Öfteren habe ich Predigten über den gutmütigen Vater dieses Gleichnisses gehört. Der gute Hirte, der geht und findet das verlorene Schaf. Uns. Das ist aber nur die oberste Schicht. Zum Beispiel habe ich auch gehört, es gibt so eine Auslegung, dass das verlorene Schaf ein Mensch ist, der gläubig war, aber von Gott abgefallen ist, sich verirrt hat, verloren. Und sogar hörte ich eine Version über die Auslegung dieses Gleichnisses, dass das die Juden sind, die Jesus nicht angenommen haben. Das ist das verlorene Schaf. Sie waren Gottes Volk gewesen, aber als der Messias kam, sie folgten ihm nicht nach und haben sich verirrt. Hier ist noch so eine Ebene. Aber lasst uns aufmerksam Lukas 15,1 lesen. Auf den ersten Blick lesen wir, es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder. Es schien, dass er ihnen dieses Gleichnis erzählt hat. Aber lasst uns den Vers 2 aufmerksam lesen. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Aber er sagte ihnen folgendes Gleichnis. Zumindest kann man sagen, dass er das sowohl den einen als auch den anderen sagten. Aber es steht geschrieben, nachdem wir über die Pharisäer und Schriftgelehrten gelesen haben, er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis als Antwort auf ihre Bemerkung. Auf die Bemerkung, dass er mit Sündern und Zöllnern isst. Er erzählt es den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Es scheint oder es zeigt, welche Beziehung zu uns, den Gläubigen in der heutigen Zeit, haben diese Pharisäer und die Schriftgelehrten. Nun gut, es gab vor langer Zeit solche religiösen Sekten. Aber das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Alles, was in Gottes Wort gesagt ist, hat Bezug auch auf uns. Was war das Unterscheidungsmerkmal der Pharisäer? Das Unterscheidungsmerkmal der Pharisäer war ihr Verhältnis zu ihrem Glauben. Sie sind sehr ernsthaft mit ihrem Glauben umgegangen. Was war das Unterscheidungsmerkmal der Schriftgelehrten? Die Schriftgelehrten kannten sehr gut die Schrift. Das war ihr Unterscheidungsmerkmal. Und die Wörter, die adressiert sind an die Schriftgelehrten und Pharisäer, die kann man so lesen. In vollem Maß beziehen sich diese Wörter auch auf uns. Könnt ihr euch daran erinnern, als er zu den Pharisäern und Schriftgelehrten im Matthäusevangelium sagte: Weh euch! Und er zählte verschiedene Aspekte auf. Lesen wir es jetzt so, wie wir es gekennzeichnet haben. Weh euch! Die Menschen, die mit ihrem Glauben seriös, ernsthaft umgehen und die Schrift gut kennen, kann man das für uns verwenden? Ich denke, völlig. Durchaus kann man das auf uns beziehen. Und alles, worüber er dort spricht, weh euch, weh euch, muss man aufmerksam durchlesen und nachschauen, ob es nicht auf uns zutrifft. Irgendwas Bestimmtes aus den Beschuldigungen des Herrn. Die Schrift, wenn sie nicht Teil unseres Lebens ist, oder der Glaube und die Kenntnisse, wenn sie auch nicht Teil unseres Lebens sind, sondern unserem Hochmut dienen oder als Grund dienen, sich von den Sündern zu distanzieren. Deswegen ist die Schriften nur der Weg, durch den wir Jesus erkennen, das Gebet. Das ist auch der Weg, durch den wir Jesus erkennen, weil Jesus der Herr der Gemeinde ist. Die Gemeinde ist seins. Und wenn wir das alles machen, beten, tragen irgendwelche Dienste, lesen die Schrift, aber nähern uns nicht dem Herrn, dann trifft das zu, was Jesus zu den Pharisäern und Schriftgelehrten sagte. Das ist die Ermahnung für uns. Ich habe schon erwähnt, dass dieses Gleichnis aus drei Teilen besteht: über ein verlorenes Schaf, über eine verlorene Münze und über den verlorenen Sohn. Und alle diese drei Gleichnisse haben ein gemeinsames Thema: Freude. Hier erwähne ich schon, dass das Thema Freude schon in dem ersten Gleichnis vorkommt. Wir haben das Schaf verloren, haben es wiedergefunden, wir freuen uns. Wir haben die Münze verloren, finden sie wieder, wir freuen uns. Wir haben den Bruder verloren, der Bruder hat sich wiedergefunden. Es ist uns nicht genug, dass wir uns nicht freuen. Wir wollen sogar zu der Feier nicht gehen, die der Vater organisiert hat. Wir wollen auf diesem Fest, bildlich gesagt, mit Zöllnern und Sündern nicht sitzen. Der ältere Bruder zählte den Jüngsten zu denen, obwohl er eigentlich nicht so war. Also, die ersten zwei Gleichnisse sind eine Einführung zu diesem Haupttext, der wiederum so mehrschichtig ist. Man predigt unterschiedlich das Gleichnis über den verlorenen Sohn. Ja, dieses Gleichnis ist über den verlorenen Sohn. Aber wenn wir anfangen zu studieren und die zusätzlichen Schichten betrachten, dann wird es auch ein Gleichnis über den guten Vater. Als Jeschua dieses Gleichnis erzählte, stellt es sich heraus, dass dieses Gleichnis auch über den ältesten Sohn ist. Und es ist verständlich, dass das Schicksal des ältesten Bruders sich stark vom Schicksal des jüngsten Bruders unterscheidet. Aber das Verhältnis zu dem Vater, das ist das gleiche. Das ist das Gleichnis über zwei verlorene Söhne. Warum? Lasst uns nachschauen. Der jüngste Sohn, der brach eigentlich kein Gesetz, als er den Vater um die Erbschaft bat. Er konnte darum bitten. Das widersprach dem Gesetz zu diesen Zeiten nicht. Das Gesetz hat er nicht gebrochen. Vom Gesichtspunkt des Gesetzes ist er kein Sünder. Aber er hat seinen Vater blamiert. Es war ihm egal, ob er lebendig oder tot ist. Dem Gesetz nach teilte man den Besitz des Vaters nach dem Tod. Es war ihm aber egal, ob der Vater lebt. Ich will jetzt, ich brauche es jetzt. Dann steht es geschrieben, dass der Vater den Besitz geteilt hat. Er gab ihm nicht irgendein Geld. Anscheinend teilte er einen Teil vom Vieh, von den Immobilien vielleicht. Und es steht geschrieben, dass der Sohn nicht sofort gegangen war, sondern nach einiger Zeit. Das heißt, er musste das Ganze ins Geld umwandeln. Stellt euch vor, er lief durch ihr Dorf, bildlich gesagt, und hat für so gut wie nichts den Besitz seines Vaters verkauft. Was für eine Schande war das für den Vater. Wir können sogar sehen, dass er sogar ein Gegenteil von Hiob war. Als der Herr dem Hiob die Möglichkeit gegeben hat, geprüft zu werden, was für Hiob wichtiger ist, der Herr selbst oder was er von dem Herrn bekommt. Und als Hiob alles verloren hatte, wartete er weiterhin auf die Antwort des Herrn. Ihn bewegte nur eins: Hat der Herr ihn verworfen oder nicht? Im Unterschied zu seiner Ehefrau, die schnell ihre Entscheidung traf. Wenn der Herr dir alles weggenommen hat, wofür brauchst du so einen Gott? Es war für sie interessanter, was der Herr ihr gibt, aber nicht Gott selber. Der jüngste Sohn ist hier der Ehefrau Hiobs ähnlich. Ihm steht der Teil der Erbschaft zu. Wir kommen zu dem Vater durch die Buße. Aber in dem Gleichnis riecht es nicht mal nach der Buße. Der junge Mann hat verstanden, nachdem er alles verschwendet hat, sehr bald verstanden, dass es ihm nicht gut geht. Er möchte essen. Er erinnerte sich daran, dass die Sklaven bei seinem Vater, so steht's geschrieben, essen, und zwar besser als er. Er kehrt zurück zu dem Vater, ohne Vergebung zu erwarten. Er träumt davon, dass der Vater ihn als seinen Sklaven nimmt, damit er wenigstens besser essen kann, als er jetzt mit den Schweinen isst. Er erwartet nicht, dass der Vater ihn wieder zu seinem Sohn macht. Für ihn ist der höchste Wunsch, ein Arbeiter bei dem Vater zu sein. Aber der Vater bricht wieder alle zu der Zeit existierenden Gesetze, Stereotypen und läuft ihm selber entgegen. Was zu der Zeit selbst von alleine eine Erniedrigung war, sogenannte Hierarchien. Er zieht ihm den Ring an, stellt ihn wieder in allen seinen Rechten her. Er gibt ihm die beste Kleidung, weil er nach wie vor sein Sohn ist. Aber die Geschichte endet hier nicht. Wir sollen verstehen, dass der Vater zwei Söhne hatte. Und an dem Moment, als der Jüngste seinen Teil genommen hat und gegangen war, wem blieb der Rest des Besitzes? Es gehörte im Grunde genommen dem ältesten Sohn. Und jetzt hat dieser älteste Sohn weit draußen auf dem Feld gearbeitet. Er kehrt zurück und hört irgendeinen Lärm. Er ist nicht ins Haus reingegangen, aber er schickte die Knechte, um zu erfahren, was da geschehen ist. Als die Knechte zurückkehrten, sagten sie: Dein Bruder kam zurück. Dein Bruder ist gefunden worden. Es steht geschrieben, dass der älteste Bruder sich ärgerte und er wollte nicht eintreten. Und hier ist der Vater selbst zu dem ältesten Sohn gegangen. Er macht keinen Unterschied zwischen den Söhnen. Aber was antwortete der Älteste? Ich arbeite die ganze Zeit für dich. Er war praktisch der Besitzer von allen, aber fühlte sich nicht wie ein Sohn, sondern fühlte sich als ein Arbeiter. Der Jüngste träumte bei seiner Wanderung davon, ein Arbeiter zu werden, damit er sich wenigstens normal ernähren konnte. Aber der Älteste war ja schon der Sohn, der Erbe. Er fühlte sich als ein Arbeiter. Im Verhältnis zu dem Vater denken sie gleich. Und das ist der Wunschtraum des Satans, dass wir uns in der Existenz als Kinder Gottes uns als Arbeiter fühlen, aber nicht als Gotteskinder. Deshalb versucht er aus aller Kraft, unsere Beziehungen mit Gott zu zerstören. Und dieses Gleichnis zeigt uns, dass wir auf keinen Fall besser als diejenigen sind, die diese Grenze noch nicht erreicht haben. Das Einzige, was uns verändert, sind unsere Beziehungen mit dem Vater. Und jetzt, nachdem Jesus aufgefahren ist, wir sind auf der Erde sein Fleisch. Und jetzt sind wir auf der Erde dazu berufen, seinen Willen zu tun. Und wir, die Gemeinde, sind seine Vorbestimmung und Berufung auf der Erde. Lasst uns ihm entsprechen. Amen.